Wenn ein erfahrener Glaubensmann seine letzten Worte spricht, hört man genauer hin. Josua blickt auf Jahrzehnte mit Gott zurück, von der Wüste bis in das gute Land, und weiß, wie schnell das Herz von Gott wegdriften kann, wenn scheinbar alles gesichert ist. Seine Abschiedsrede an Israel legt offen, wie treu Gott gehandelt hat, welche Gefahren im Kompromiss mit den Göttern der Umgebung liegen und was es bedeutet, sich als Haus neu zu entscheiden: Wir wollen dem Herrn dienen. Gottes treue Führung, erinnern statt vergessen. Josua beginnt seinen Abschied nicht mit neuen Programmen, sondern mit einem stillen Gang durch die Erinnerungen des Volkes. Vor den Ältesten Israels stellt er das in den Mittelpunkt, was sie gesehen haben, wie Jehova für sie kämpfte, Völker vertrieb und ihnen das gute Land als Erbe gab. Die Vergangenheit wird unter seiner Hand nicht zur nostalgischen Erzählung, sondern zur lebendigen Auslegung der Treue Gottes. Er führt sie noch einmal an die Ränder Ägyptens, durch die Wüste und hinein in das Land, in dem sie nun stehen. Damit macht er deutlich, die Geschichte Israels ist im Kern die Geschichte Gottes mit ihnen. Darauf gründet sich alles Vertrauen für die Gegenwart. Als er im Begriff war, Abschied zu nehmen, trug Josua die Bürde, das Volk Israel eindringlich zu ermahnen, Gott nicht zu verlassen, sondern sich an ihn und all seine gnädigen und barmherzigen Taten für sie in Ägypten, in der Wüste und im guten Land zu erinnern. In der Rückschau entlarvt Josua zugleich die Illusion der Selbstständigkeit. Nicht ihre Strategien, nicht ihre Zahl, nicht ihr Mut haben sie in das Land gebracht, sondern das Wort des Herrn, das er gesprochen und durchgetragen hat. So heißt es an einer anderen Stelle der Schrift, und Jakob gelangte wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, als er aus Padan Aram kam, und er schlug vor der Stadt sein Lager auf. Hinter der knappen Notiz wohlbehalten steht die unsichtbare Bewahrung Gottes. Josua will das in den Herzen seines Volkes verankern, kein einziges von all den guten Worten, die Jehova geredet hat, ist auf die Erde gefallen, alles ist eingetroffen. Wer so auf die eigene Geschichte blickt, lernt, das heute anders zu deuten. Der Alltag wird nicht mehr als zufällige Abfolge von Erfolgen und Enttäuschungen verstanden, sondern als Gewebe, in das Gott immer wieder seine Fäden der Treue zieht, oft unscheinbar, manchmal überwältigend deutlich. Die Wüstenzeiten verlieren ihren reinen Schrecken, weil man im Rückblick Spuren des verborgenen Manna, des lebendigen Wassers, des durchgetragenen Tages entdeckt. Und die guten Länder unseres Lebens, Phasen von Stabilität, Versorgung, äußerem Gelingen, werden nicht zur Bühne des Vergessens, sondern zum Anlass, neu zu staunen, dass Gott mehr gegeben hat, als wir tragen könnten. So wird die Erinnerung unter der Führung des Geistes zu einer stillen Schule des Vertrauens. Wer sich einübt, die Wege Gottes nicht zu verdrängen, sondern zu bedenken, findet einen inneren Halt, der sich nicht mehr so leicht durch neue Götter aus der Hand nehmen lässt, durch alles, was sich an seine Stelle drängt. Der Abschied Josuas ist in diesem Licht kein melancholischer Schlussakkord, sondern ein Ruf in die Reife, das eigene Leben als Teil einer größeren Geschichte zu sehen, in der der treue Gott in Christus alle Verheißungen bejaht hat. Darin liegt eine leise, tiefe Ermutigung: Der Gott, der bis hierher getragen hat, wird unterwegs nicht untreu werden. Und Jakob gelangte wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, als er aus Padan Aram kam, und er schlug vor der Stadt sein Lager auf. Die Erinnerung an Gottes konkretes Handeln im eigenen Leben ist kein Beiwerk des Glaubens, sondern ein tragender Balken. Wer seine Vergangenheit mit Gott wahrnimmt, empfängt Kraft, ihm im Heute zu vertrauen und sich von den vielen Ersatzgewissheiten nicht gefangen nehmen zu lassen. Liebe und Treue zu Gott mitten im guten Land. Im Abschied Josuas liegt eine paradoxe Spannung: Er spricht nicht zum erschöpften Volk in der Wüste, sondern zu Menschen, die im guten Land leben, umgeben von Erntefeldern, Städten und gewisser Sicherheit. Gerade dort klingen seine Worte am eindringlichsten. Er weiß, dass der gefährlichste Kampf nicht mehr an den Stadtmauern, sondern im Inneren geführt wird. Wo vieles geordnet erscheint, wächst die Versuchung, die Liebe zu Gott zu verdünnen, Kompromisse zu schließen, sich an das zu gewöhnen, was er nur als Durchgang meint. Darum ruft er das Volk, stark zu sein, das Gesetz zu bewahren und die Namen fremder Götter nicht einmal in den Mund zu nehmen. Die Vermischung beginnt nicht mit offenen Altären, sondern mit einer Sprache, die das Fremde selbstverständlich werden lässt. Als nächstes ermutigte Josua die Ältesten, Häupter, Richter und Beamten Israels, Jehova, ihren Gott, zu lieben und an ihm festzuhalten. Er gebot ihnen, stark zu sein, um alles zu bewahren und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben steht, ohne sich mit den Nationen einzulassen, die noch in ihrer Mitte übrig geblieben waren, und ohne die Namen ihrer Götter zu erwähnen, ihnen zu dienen oder sich vor ihnen niederzubeugen. Stattdessen sollte das Volk Israel an Jehova, seinen Gott, festhalten, denn er hatte um ihretwillen große und starke Nationen vertrieben. Josua weist darauf hin, dass die Götter der Nationen nicht harmlos sind. Was scheinbar nur eine kulturelle Anpassung ist, wird zum Fallstrick, zur Peitsche in der Seite, zum Dorn im Auge. Die Schrift kennt diese Dynamik, was zunächst nur toleriert wird, beginnt allmählich zu bestimmen, wie Menschen denken, wünschen und entscheiden. In diesem Licht wird deutlich, wie entschieden Josuas Ruf zur Liebe ist. Er bittet nicht um religiöse Pflichterfüllung, sondern um ein Herz, das an Jehova hängt. Im Neuen Bund fällt dieses Wort auf den, der uns zuerst geliebt hat. Christus selbst wird uns als das eigentliche gute Land geschenkt, als Raum, in dem wir verwurzelt sind, und als Reichtum, aus dem wir leben. Ein altes Gesetz über das Land gewinnt so neue Tiefe. Das gute Land, das den allumfassenden Christus bezeichnet, ist die Versorgung für die Existenz und für den Lebenswandel des Volkes Gottes, und es ist auch für ihren Genuss. Wer Christus als sein Land entdeckt, begegnet den Verlockungen der Umgebung nicht zuerst mit stoischem Widerstand, sondern mit einer tieferen Fülle. Je mehr seine Gnade den inneren Hunger stillt, desto weniger attraktiv erscheinen die Ersatzangebote. Darum gehört zum Leben im guten Land immer beides, die nüchterne Wachsamkeit vor dem, was Gott verdrängen will, und das dankbare Genießen dessen, was Gott in Christus schenkt. Das Gesetz, an dem Josua festhalten ließ, ist in der Sprache des Neuen Testaments in unsere Herzen geschrieben worden, damit die Liebe zu Gott nicht von außen gefordert, sondern von innen genährt wird. Aus dieser Perspektive erwächst eine leise, aber tragfähige Haltung im Alltag, nicht ängstlich misstrauisch gegenüber jeder Freude, sondern innerlich ausgerichtet auf den, der die Quelle aller Freude ist. So können die Gaben des guten Landes, Arbeit, Beziehungen, Erfolg, Wohlstand, ihre richtige Stellung behalten, wertvoll, aber nicht vergöttlicht, empfangen, aber nicht angebetet. Der Abschied Josuas wird so zu einem freundlichen, aber klaren Appell an die Herzen, mitten im Reichtum nicht zu vergessen, wem alles gehört und wer allein würdig ist, geliebt zu werden. In dieser Ausrichtung liegt eine Freiheit, die nicht verengt, sondern weit macht. Und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Kinder Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Geldstücke. Im guten Land unseres Lebens besteht die Kunst des Glaubens darin, die Gaben dankbar zu genießen, ohne den Geber zu verlieren. Wer seine innere Liebe bewusst an Christus bindet, bewahrt sich vor der leisen Erosion des Herzens und erfährt, dass wahre Freiheit im ungeteilten Vertrauen auf Gott liegt. Ein Haus, das dem Herrn dient. Am Ende seiner Rede zieht Josua die Linien zusammen und stellt dem Volk eine klare Alternative vor: Dient ihr Jehova oder den Göttern eurer Umgebung? Er zwingt niemanden, aber er nimmt ihnen die Unschärfe. Inmitten dieser Entscheidung spricht er das Wort, das durch die Jahrhunderte nachklingt: Ich aber und mein Haus, wir wollen Jehova dienen. Dieser Satz entsteht nicht aus jugendlicher Begeisterung, sondern aus einem Leben, das den Herrn in Sieg und Scheitern, in Wüste und Land, in Kampf und Ruhe erlebt hat. Josua redet als einer, der weiß, wem er vertraut, und der sich nicht scheut, diese Ausrichtung in den Raum seiner Beziehungen hineinzustellen. In seinem Abschiedswort an alle Stämme forderte Josua sie auch auf, Jehova zu fürchten, ihm in Aufrichtigkeit und Treue zu dienen und die Götter wegzutun, denen ihre Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient hatten. Bemerkenswert ist, dass Josua nicht nur für sich allein spricht, sondern sein Haus mit einschließt. Damit ist nicht eine autoritäre Verfügung gemeint, sondern ein geliebter Rahmen, ein Haus, das dem Herrn dient, ist ein Ort, an dem seine Treue zur Sprache kommt, an dem sein Name nicht nur bekannt, sondern geehrt wird. Die Schrift zeigt in vielen kleinen Szenen, wie Gott solche Orte schafft. So heißt es über den Knecht Abrahams, als er mit seiner wichtigen Botschaft ankommt, und es wurde ihm zu essen vorgesetzt. Er aber sagte, ich will nicht essen, bis ich meine Sache vorgebracht habe. Und er sagte, so rede. Wo Gott ins Zentrum rückt, ordnet sich selbst das Alltägliche, Essen, Wohnen, Entscheidungen, um das, was er sprechen und tun will. Übertragen auf unsere Zeit gewinnt Josuas Wort eine neue Farbe. Haus meint heute viele Formen von Gemeinschaft, Familien, Ehen, Wohngemeinschaften, Freundeskreise, Gemeinden. Überall dort kann die Entscheidung reifen, dem Herrn Vorrang zu geben, nicht als öffentlich zur Schau gestellte Frömmigkeit, sondern als stille, tragende Orientierung. Es wird spürbar in dem, was erzählt wird, welche Maßstäbe gelten, wie Vergebung gelebt und wie mit Schwäche umgegangen wird. Ein Haus, das dem Herrn dient, wird nie perfekt sein, aber es lässt Raum für seine Gegenwart und rechnet damit, dass er inmitten menschlicher Begrenzung handelt. Damit wird Josuas Abschiedswort zu einer leisen Ermutigung: Die Hingabe an Gott ist kein Sonderweg für Einzelne, sondern kann die Atmosphäre ganzer Häuser prägen. Dort, wo sein Dienst den Ton angibt, entstehen Räume, in denen Menschen zur Ruhe kommen, Wahrheit hören, Gnade erfahren und Hoffnung schöpfen. In einer zerrissenen Welt werden solche Häuser zu unscheinbaren, aber kräftigen Zeichen dafür, dass der lebendige Gott auch heute Menschen sammelt, die ihm gehören. Die Entscheidung "Ich aber und mein Haus, wir wollen Jehova dienen" bleibt darum weniger ein heroischer Augenblick als ein Weg, der Tag für Tag neu begangen wird, getragen von dem, der sich selbst als dienender Herr in unsere Häuser gestellt hat. Und es wurde ihm zu essen vorgesetzt. Er aber sagte: "Ich will nicht essen, bis ich meine Sache vorgebracht habe." Und er sagte: "So rede." Ein Haus, das dem Herrn dient, entsteht nicht durch große Gästen, sondern durch eine beständige Ausrichtung auf Gott im Alltag. Wo Christus im Zentrum steht, prägt seine Treue Beziehungen, Entscheidungen und den Umgang miteinander und macht aus gewöhnlichen Räumen stille Orte seiner Gegenwart. Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe treue Gott bist, der Josua und dein Volk durch Wüste und gutes Land geführt hat. Du kennst auch meinen Weg, meine Versuchungen zum Kompromiss und meine Neigung, dich im Alltag zu vergessen. Stärke in mir die Erinnerung an deine Taten und lass meine Liebe zu dir neu lebendig werden. Mach mein Herz fest, damit ich mich nicht an die Götter meiner Umgebung hänge, sondern an dich, der du mich erkauft hast. Segne mein Haus und alle, mit denen ich verbunden bin, damit unsere Beziehungen von deinem Wort, deiner Gnade und deinem Frieden geprägt sind. Bewahre uns darin, dir zu dienen, bis wir vollendet bei dir sind. Amen.